SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe. SWR 1 Leute, ich begrüße ganz herzlich Sabine Platz. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich freue mich.
Ja, freut mich auch, dass Sie hier sind. Sie sind Journalistin, arbeiten seit vielen Jahren für das ZDF, waren auch mal hier im Landesstudio Baden-Württemberg, sind unterwegs gewesen im Kosovo und in Afghanistan, damals als die Taliban besiegt schienen. Und den SWR 1 Hörerinnen und Hörern sind Sie vielleicht bekannt durch Ihre Rubriken im ZDF Morgen- und Mittagsmagazin Platz im Garten zum Beispiel. Denn ihr Herz schlägt seit einigen Jahren für den Garten. Und da treffen Sie besondere Menschen und natürlich auch ganz besondere Gärten. Wo waren Sie denn zuletzt?
Wo ich zuletzt war? Oh, tatsächlich war ich in einem Südberliner Gärtnereibetrieb. Und dann danach habe ich den Gärtnerchef mit zu mir genommen. Ja, denn ich habe ja immer das Problem, ich muss ja beim Fernsehen, ich muss ja einen Garten haben, in dem ich gärtnere. Und hier ging es jetzt um das Thema Garten winterfest machen. Und da sowieso das Laub sich anhäufelte bei mir auf dem Rasen und das runter musste und wir gedreht haben, habe ich gesagt, komm, das war relativ kurzfristig anberaumt. Hab ich gesagt, nur in der Gärtnerei, das ist mir nichts. Den nehme ich mit zu mir. Und dann war der bei mir.
Das klingt so, als seien Sie ein Mensch, der das Nützliche mit dem Praktischen gerne verbindet.
Das sollte man doch immer, oder? Ja. Klappt natürlich nicht immer, aber in dem Fall schon. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich immer jeden Interviewpartner zu mir nach Hause schleppe und sage, du musst jetzt bitte hier bei mir
aufräumen.
Nein, das natürlich nicht. Aber in dem Fall war das so, das hat sich ganz gut gemacht. Und dann haben wir eben die entscheidenden Fragen, was nämlich zu tun ist, im Herbst geklärt.
Das ist Ihnen ganz besonders wichtig zu sagen, dass Sie nämlich diejenige sind, die die Fragen stellt. Man könnte ja meinen, über so viele Besuche im Garten und bei Gartenexperten, dass Sie zur Expertin geworden sind. Aber Sie sagen immer, nee, will ich gar nicht so dargestellt haben.
Nee, ich fände das ein bisschen anmaßend, ehrlich gesagt. Also ich bin ja in erster Linie die Journalistin und die Rückschläge erprobte Hobbygärtnerin. Also das schon. Und natürlich hat sich über die Jahre da einiges angesammelt und ich weiß jetzt so ein bisschen, was zu machen ist, mehr oder weniger. Aber die Experten stehen auf der anderen Seite des Mikrofons.
Jetzt sagen Sie gerade die Rückschläge erprobte Hobbygärtnerin. Das wird vielen Menschen auch so gehen. Wie ist denn bei Ihnen überhaupt dann die Leidenschaft so groß geworden? Wie ist das entstanden?
Ja, ich finde das interessant, ne, dass man, obwohl man so viele Rückschläge erleidet, nicht aufgibt. Also wo macht man das denn? Also wenn ich jetzt irgendwie ein paar Jahre versucht hätte, Tennis zu spielen und es wird und wird einfach nicht besser, hätte ich vielleicht irgendwann gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Oder Makramee-Töpfeflächen, hätte ich vielleicht irgendwann gesagt, jetzt habe ich es aber verstanden, jetzt brauche ich es nicht mehr. Gärtnern ist eine Leidenschaft, die aber interessanterweise nicht aufhört. Und egal, ob das, was man sich vorgenommen hat, im Herbst dann im Frühjahr kommt oder nicht, es macht trotzdem Spaß und man macht weiter. Und das ist das Faszinierende am Gärtnern. Und tatsächlich bin ich ja durch meinen Beruf zu dieser Leidenschaft gekommen. Also viele Menschen machen ja ihr Hobby zum Beruf, bei mir war es genau umgekehrt.
Wie kam das? Also gab es einen Auftrag, gehen Sie mal in den Garten oder...
Wir haben uns tatsächlich irgendwann in der Redaktion überlegt, wir müssen uns, wir machen alles, ja, wir machen Wirtschaftsthemen, Service-Themen, wir haben eine ganz tolle Verbraucherservice-Rubrik, wir machen Geschirrspültabs im Test, wir machen grüne Geldanlage, aber wir hatten nichts zum Thema Garten. Und ich habe irgendwann gesagt, Leute, dass die Leute da draußen interessiert ist, das müssen wir mal machen. Ist aber schwierig für einen 3-Minüter, man braucht einen Garten, man braucht eine Gärtnerin oder einen Gärtner, ist sehr schnell, sehr aufwendig. Haben wir dann aber hingekriegt und wir haben eine Saison gemacht mit einem in der Laube einer Bekannten von mir, mit einem fantastischen Gärtner, den ich gefunden habe. Habe ich auch drüber geschrieben, wie ich den traf. Und mit dem Pikarski heißt der, Herr Pikarski, Leiter der Gartenarbeitsschule in Berlin-Wilmersdorf. Und mit dem bin ich dann losgezogen und wir haben gegärtnert.
Sie berichten über das Gärtnern und die Leidenschaft darüber, treffen viele Menschen. Mhm. Und es gibt ein Land, da sind die Menschen einfach total verrückt nach Gartenthemen.
Ja.
Welches Land ist es?
Na, England natürlich.
Wie kommt's?
Ja. Naja, ich glaube, diese englische Gartenkultur, die hat eben eine unglaublich lange Tradition. Das Wetter dort ist natürlich großartig, um zu gärtnern. Und so hat sich das hat einfach einen ganz anderen Stellenwert als hier bei uns. Zumindest empfinde ich das so. Ja, ich war jetzt auch noch nicht ganz, ganz oft dort, aber ich habe schon von dort berichtet, zum Beispiel von der Chelsea Flower Show. Und da ist mir das klar geworden, da habe ich gedacht, mein, das ist ja unfassbar. Ja?
Können Sie uns mal mitnehmen zu so einer Chelsea Flower Show, was das bedeutet?
Also, es gibt Menschen wirklich, die haben noch nie eine Chelsea Flower Show verpasst. Männlein und Weiblein, das ist ganz egal. Und diese ganze Die Vorbereitung dafür, also man macht sich hübsch, man geht auf keinen Fall ohne Hut. Ich glaube, ich war die einzige Person auf der Jersey Flower Show, die keinen Hut anhatte damals, als wir da gedreht haben. Habe mir aber sofort eingekauft und fühlte mich damit dann auch ganz zu Hause. Das ist, die ganze Kultur ist eine andere. Man ist sehr hoch angesehen. Also erfolgreiche Gärtnerinnen und Gärtner in England werden im Grunde ähnlich verehrt wie Superstars oder bekannte Wissenschaftler. Und ich finde das wunderbar. Ich finde das einfach schön, dass das. Ich meine, die berichten zur Primetime von der Chelsea Flower Show. Eine Woche lang, die BBC.
Das würde hier niemals passieren.
Das würde wahrscheinlich niemals passieren, obwohl ich schwer begeistert wäre.
Ja, ärgert Sie das, dass das hier nicht so einen Stellenwert hat?
Nee, ärgern würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, dass die Menschen hier in diesem Land genau mit der gleichen Leidenschaft gärtnern. Ich glaube nur, wir haben so ein bisschen verquastes Heraufgucken oder Herabschauen fast auf diese Menschen. So nach dem Motto, ja, hat das Leben für dich nichts Besseres mehr parat, dass du dich jetzt da in deinem Garten abkämpfen musst. Und das ist natürlich vollkommen lächerlich.
Wobei, ja, da muss ich jetzt eine Lanze fürs Gärtnern brechen, denn jetzt gerade auch durch die Pandemie, ja, haben ja viele Leute angefangen, sich um den Balkon zu kümmern, um den Garten zu, ja, kümmern, wenn es einen gibt, und haben das für sich entdeckt. Haben Sie das festgestellt?
Absolut. Und ich glaube auch, dass diese Menschen waren schon immer da und es werden auch immer mehr. Ich glaube nur, da muss ich fast mal selbstkritisch sagen, wir Journalisten manchmal so ein bisschen sagen, ach so, Gartenthemen, also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen Kreti und Pleti. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Also ich weiß gar nicht, ob es den Begriff Gartenjournalismus gibt. Wenn, dann würde ich sagen, jawohl. Und ich bin dann mittlerweile eine davon. Und das ist es wichtig. Ich glaube, die Welt wäre ein bisschen besser, wenn wir ein bisschen mehr uns um die Natur kümmern würden und da auch drauf gucken.
Ja, habe ich in der Vorbereitung gelesen. Da gibt es tatsächlich Studien, die sagen, also wer sich mit Garten, mit Gärtnern beschäftigt, der lebt am Ende gesünder.
Absolut. Also Garten und Medizin, das ist ein Forschungsfeld auch und das ist auch klar. Ich meine, das weiß doch jeder von uns schon, wenn wir einfach mal rausgehen. Selbst wer jetzt keinen Garten hat, jetzt muss man auch mal sagen, ich bin da sehr prädestiniert. Ich habe einen, ja, das hat mir in dieser Corona-Zeit natürlich sehr geholfen. Hat ja nicht jeder, hat auch nicht jeder einen Balkon. Aber alleine schon mal rausgehen und mit offenen Augen vielleicht mal durch den Wald laufen oder überhaupt auch mal sich so ein bisschen die Zeit nehmen, mal zu gucken, was steht denn in dem Vorgarten, ja? Also alleine das, aber ich bin ja selbst jahrzehntelang an jeder blühenden Zaubernuss vorbeigelatscht.
Ja, es braucht ja vielleicht auch eine gewisse Zeit, dass man so ein Auge dafür entdeckt.
Absolut, ja.
Die internationale Pflanzenmesse versüßt Ihnen jedes Jahr den tristen Januar. Sabine Platz, das schreiben Sie in Ihrem Buch. In Essen ist sie, glaube ich. Und wenn wir jetzt auf den November schauen und das Thema Balkon und Garten, geht da überhaupt noch was?
Ja, also ein bisschen. Ne? Natürlich ist es so, dass der Winter dafür da ist, dass der Garten ruht und sich die Pflanzen auch erholen. Nichtsdestotrotz kann man so ein bisschen Wintergemüse immer noch machen. Also ich habe jetzt neulich noch Spinat ausgesät zum Beispiel.
Wann ist der fertig? Cool.
Naja, der braucht jetzt ein paar Wochen. Dann kommt's, wenn Nachbars Katze nicht immer in meine Beetkisten gehen würde und dafür für rumwühlen würde.
Haben Sie doch die Mäuse für im Garten,
ja,
oder nicht?
Ja, nee. Also mit der Katze ist eh interessant, ne? Wie geht man jetzt damit um, wenn da so Schnecken, Katzen und so weiter? Das macht mich manchmal ein bisschen wütend. Aber grundsätzlich, klar, habe ich noch so ein bisschen Wintergemüse. Und dann mache ich den Garten winterfest. Ich schneide die Rosen so ein bisschen ab, dass es nicht so ganz liederlich aussieht. Das Laub muss vom Rasen runter, der Rasen braucht Licht und muss atmen. Und das Laub kommt aber in die Beete. Einige Stauden schneide ich zurück, andere nicht. Dann geht es ein bisschen zur Ruhe. Dann kann man vielleicht mal ein gutes Buch lesen oder sich um Sämereien kümmern. Ja? Und dann geht es ja im Grunde ab Februar geht's ja schon wieder rund.
Das fand ich ganz erstaunlich, in Ihrer Rubrik neulich zu sehen, dass Sie wirklich alles Laub runtergenommen hatten, weil ich dachte, ja, ach, das ist gut für die Tiere, dann können sich die Tiere da im Laub irgendwie über den Winter ein Lager
einrichten. Aber doch nicht auf dem Rasen, Frau Köster.
Ja, ich kenne mich dazu wenig aus. Sie sind diejenige, die Gartenthemen beackert.
Also insofern ja. Ich meine, Rasen ist sowieso ein schwieriges Geschäft. Wer einen Garten hat und weiß, einen Rasen hat, da muss man unfassbar viel Liebe reinstecken, damit er auch nur ansatzweise so aussieht wie da drüben auf der Insel bei den Engländern.
Moos ist dann Thema, ne?
ja, Moos ist ein Thema und natürlich irgendwie Wildkräuter und so weiter. Wobei ich auch sagen muss, mein Gott, dann lässt man es halt. Also ich bin sozusagen ein bisschen mehr dazu übergegangen, im Vorgarten einfach auch mal zu lassen. Ja, und dann sieht sich einiges dazu aus, ist auch in Ordnung. Aber wer einen schönen Rasen haben will, der muss natürlich das Laub runterholen.
Jetzt sagen Sie aber ganz klar, ja, Ende November mache ich meinen Garten erst wirklich winterfest.
Ja.
Gibt es da so eine Grundregel? Sie haben gerade schon gesagt, also Laub runter vom Rasen und so weiter. Was ist noch ganz wichtig?
Naja, also auf jeden Fall muss man die Rosen anhäufeln. Also wer Rosen hat, der muss natürlich die Veredelungsstelle anhäufeln.
Was bedeutet anhäufeln?
Anhäufeln heißt, dass man Komposterde drauf tut. Ja, Kompost ist ja überhaupt, ich meine, Kompost ist, wer einen Garten hat und hat den, also eigentlich würde ich sagen, auch der kleinste Garten hat Platz für einen Komposthaufen, hoffe ich. Weil ich finde, da sieht man ja auch, wie sich alles aus sich selbst regeneriert und generiert, ja. Und der Kompost ist natürlich so die Arbeit im Herbst und ich habe da immer einen Riesenspaß, denn dann wird der Kompost durch die Siebtrommel geschmissen und dann kommt Komposterde und die tue ich dann an die Rosen zum Beispiel.
Viele Menschen haben jetzt einfach nur einen Balkon, da würde sich Kompost nicht anbieten, ne?
Nee, also das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja. Also es gibt sogar so, es gibt so kleine Kompostkisten, aber für einen Balkon weiß ich jetzt nicht. Also es ist ja auch eine Riesenschweinerei, gerade für die Leute, die vielleicht unten drunter wohnen. Das weiß ich nicht. Aber gibt es vielleicht auch, ja. Kommt drauf an, wie ernst man es nimmt oder wie sehr. Aber klar, also alles Mediterrane muss natürlich rein. Ne? Man kann mit Vlies abdecken, würde ich auf jeden Fall so ein bisschen schützen, auch auf dem Balkon. Aber das weiß man. Und ich meine, das eine oder andere schafft es nicht, aber da darf ja nicht langweilig werden beim Gärtnern. Und deswegen muss man dann im Frühjahr eh gucken, wer hat es jetzt hier durchgehalten den Winter und wenn nicht, muss man eben nachkaufen oder dafür sorgen, dass man sich irgendwo einen Ableger organisiert oder so.
Ganz grundsätzlich, haben es denn die Kübelpflanzen im Winter schwieriger als das, was im Garten in der Erde eingepflanzt ist? Wahrscheinlich schon. Ne?
Ja, in der Regel schon. Ja. Also ich habe auch so Funkien und so weiter, habe ich zum Beispiel auch im Kübel, das ist auch okay, die kommen dann auch wieder. Aber ja, ich decke dann so einiges ab. Also ich weiß nicht, ich würde auf jeden Fall die Rosen abdecken. Ich habe auch eine winterharte Feige, die ich immer wieder versuche. Angeblich schaffen die das, aber wenn ich die nicht abdecken würde, glaube ich, würde ich auch die Grätsche machen.
Zwischen Knolle und Kompost liegt das ganze Leben. Sabine Platz, so heißt der Titel ihres Buchs. Und es kommen gerade auch ganz viele Hörerfragen rein. Vielleicht können wir die mit reinnehmen. Denn zum Beispiel aus Sandhausen hat uns, wo ist die E-Mail gerade verrutscht? Ich mache mich mal auf die Suche. Aus Sandhausen hat Jutta nämlich geschrieben. Und sie sagt, ich habe mein Zitronenbäumchen vom Balkon reingeholt. Die Blätter sind gelb geworden und haben Läuse. Was kann man denn da tun? Haben Sie eine Empfehlung?
Ja, ehrlich gesagt, ich habe noch nie ein Zitronenbäumchen gehabt, ja. Also ich würde hoffen, dass sich das Bäumchen über den Winter erholt. Aber was genau dazu tun, ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht.
Und wenn Sie unterwegs Läusebekämpfung,
ja,
was gibt es denn da für
Mittel?
Also
Läuse, was ich öfter mache, was wir auch schon vorgestellt haben, ist natürlich, dass man es einfach mit Seifenlauge einsprüht, ja. Das funktioniert ganz gut. Muss man aber wirklich auch dranbleiben und regelmäßig machen. Ich bin überhaupt kein Freund von irgendwelchen harten Spritzmitteln und schon gar nicht im Innenraum. Also draußen auch nicht. Eigentlich gar nicht, ja.
Ja.
Also es finde ich schwierig. Insofern, das mit der Seifenlauge könnte man mal versuchen. Das geht dann so in die Atemwege der Läuse und dann sterben die ab und das wäre eventuell eine Möglichkeit. Aber ist natürlich schade. Tut mir leid für Jutta und ihr Bäumchen.
Ja. Johnny und Valerie sind anscheinend große Fans der Wurmkompostkiste. Die haben sie nämlich noch als Empfehlung geschickt. Das ist eine tolle Alternative für den Balkon.
Ja, finde ich super. Ja, habe ich jetzt gerade gehört, finde ich total toll. Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwo gehört, aber finde ich einen super Tipp. Kann man auch mal vorstellen in meiner Rubrik.
Wenn Sie jetzt reingehen in der Wohnung, Orchideen sind da zum Beispiel auch so ein Trendsetter oder eigentlich ein Klassiker. Ne?
Ja, die Phalaenopsis ist ja wirklich der deutschen liebste Zimmerpflanze. Total toll. Ich meine, die sind ja auch schön. Und die sind ja auch wahnsinnig dankbar. Also ich meine, die kann man ja wirklich über Wochen vergessen. Und plötzlich fällt der Blick mal wieder drauf und dann sieht man, da hat sich ja so eine kleine neuer Trieb mit Knospen gebildet. Finde ich total toll. Und ich hatte ja auch mal also eine ganz tolle, eine Cymbidie.
Was ist
über
das?
Die habe ich auch geschrieben. Eine Cymbidie ist eine fantastische Orchidee, in die ich mich wirklich sofort verliebt habe, als ich bei einer Orchideenexpertin war und die gedreht habe. Also ganz, ganz toll. Und diese Pflanze musste ich unbedingt haben. Und das hat dann unser Familienleben sehr durcheinander gewirbelt. Ja, das ist auch eine Geschichte tatsächlich in dem Buch, weil das ist so eine fantastische Pflanze, ganz groß, also 1,50 groß. Ja.
Ist eine Orchidee eine klassische Anfängerpflanze?
Na, die Falle Nopsis kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also da würde ich jetzt wirklich sagen, da kann man nicht viel falsch machen. Die muss man nicht düngen. Kann man düngen, tut ihr natürlich gut, muss man aber auch nicht. Und wenn man ein Fenster hat Richtung Osten, dann fühlt sie sich wirklich ganz besonders wohl und kommt immer wieder nach.
Was drinnen so eine Trendpflanze zu sein scheint, weil man sieht sie überall in den Baumärkten, ist die Monstera. Hatte ich auch. Und dann kamen aber diese blöden Trauermücken. Was kann man da machen?
Ja, die sind fies, ne? Also Trauermücken haben jetzt meine Yucca-Palme auch sehr befallen im letzten Frühjahr. Man holt die sich rein mit Erde, die von minderer Qualität ist. Das sagt sich so leicht, ja. Aber woher soll ich denn, wenn ich vor so einem Sack Erde stehe, wissen, was jetzt eine gute Qualität ist? Hauptsache, man kauft keine, die torfhaltig ist. Aber dann hat man sich die Trauermücken reingeholt und dann tatsächlich, ich hab's dann mit Nematoden, die habe ich mir bestellt online und das sind ja Kleinstlebewesen, die dann die Trauermücken töten und die habe ich, das gießt man ins Wasser, muss man aber auch regelmäßig machen und dranbleiben und dann wurde es weniger. Aber diese Gelbtafeln alleine haben es bei mir nicht gerissen.
Sie haben jetzt gesagt, dann wurde es weniger, das heißt ganz losgeworden sind Sie auch nicht.
Doch, jetzt bin ich sie losgeworden. Also die kommen ja gerade so im zeitigen Frühjahr, wenn es dann so feucht wird. Bei uns ist es so, wir haben die Yucca-Palme meiner Großmutter, an der hänge ich unfassbar. Ja, finde ich sowieso total spannend, wie wir ganz oft Pflanzen verbinden mit Vergangenheit, geprägt werden, mit Menschen auch. Ja? Ja, also immer wenn der Blick auf diese Pflanze fällt, denke ich natürlich an meine Großmutter, die ist 1994 gestorben.
Sie sind Journalistin und müssen in 3 Minuten Geschichten erzählen. Ja, vor dieser Herausforderung stehen natürlich sämtliche Reporterinnen und Reporter. Mhm. Und manchmal ist da einfach Improvisation gefragt. Und das beschreiben Sie in vielen Kapiteln. Ich denke da zum Beispiel gerade an diese Geschichte, wo Sie in einer Schmiede waren, dort drehen wollten. Beschreiben Sie doch gerade mal allein die Geräuschkulisse.
Unfassbar, das kann man gar nicht wirklich beschreiben. Es ist wahnsinnig laut gewesen. Es ist ein Handwerksbetrieb aus Franken. Und diese Schmiede gibt es schon seit dem 14. Jahrhundert. Und die ist eben jetzt seit 1700 noch was in Familienbesitz und fertigt Gartenwerkzeuge. Und ich habe gedacht, ich fahre da mal hin und gucke mir das mal an. Ist ja auch interessant. Man kann ja auch mal den Herstellungsprozess von Gartenwerkzeugen porträtieren. Hab das gemacht und wir kamen da rein und es ist unfassbar laut. Ja,
Nichts mit drehen.
Na, drehen kann man, aber man hört ja nichts. Ne? Und weil dieser Schmiedehammer natürlich die Esse selber, also wo das Eisen heiß gemacht wird, ist natürlich wahnsinnig laut. Der Schmiedehammer wummert darunter. Und was ich wirklich unfassbar interessant fand, da sind 4 Männer, es waren wirklich Männer jetzt, die in diesem fast kleinen Raum waren und die tanzten fast durch diesen Raum, weil nämlich einer an den anderen abgab. Also der eine hat das Eisen aus dem Feuer geholt, gab an den anderen ab, unter höchster Konzentration.
Konnten Sie die bewegen, zu stoppen, eine Pause zu machen?
Ja, allerdings war es völlig klar, also wir kamen da rein, die wussten ja auch, das Fernsehen wird kommen, nichtsdestotrotz, wir sind da reingekommen mit dem Chef Senior und Chef Junior und diese 4 haben sich nicht eine Sekunde erstmal ablenken lassen. Und das ist auch genau richtig so, denn das ist eine Arbeit, das ist lebensgefährlich. Eine falsche Bewegung würde zu einer Katastrophe führen. Und das war schon sehr beeindruckend, wie die im Grunde Hand in Hand dieses gefährliche, dieses 1000 Grad heiße Eisen aneinander abgeben und am Ende kommt ein Spaten bei raus und der ist einfach mal handgemacht, ja.
Die Essenz dieses Kapitels ist dann dennoch eine ganz andere und da stellt man so sehr fest, was Ihre Botschaft ist im Buch, denn es geht viel mehr um die Menschen an sich. Was haben Sie dort erlebt?
Also diese Schmiede ist ein Generationsbetrieb, der seit 8 oder 9 Generationen gibt immer ein, der Senior-Schmied an den Junior-Schmied ab. Und das, was, also man sagt das immer so schnell, ja, Generationenbetrieb. Aber was das bedeutet ist ja, dass ich an den Junior abgebe oder auch an das Mädchen, in dem Fall war es jetzt nun der Junior, obwohl ich weiß, der wird wahrscheinlich eine Menge anders machen als ich, habe ich trotzdem das Vertrauen darin, dass der Junge die Sache wuppen wird. Und dieses Vertrauen hat mich zutiefst beeindruckt an diesem Tag. Das ist mir erst dort so klar geworden. Denn das heißt ja für ganz viele Generationenbetriebe, die machen das so. Der Junior wird es anders machen. Und trotzdem sage ich, mach es, ich übergebe es dir jetzt. Und es funktioniert. Und es funktioniert in dem Fall seit 9 Generationen.
Auch wenn Fehler passieren, denn die gehören dazu und die Rückschläge eben auch. Und Sie haben sogar eine Vergangenheit hier in Stuttgart. Da waren Sie nämlich auch mal im Landesstudio tätig. Wie lange ist das her?
Oh, das war ganz fantastisch. Das war von 2000 bis 2003 sowas. Mhm, genau. Habe ich sehr geliebt.
Welche Geschichte kommt Ihnen da als erstes in den Kopf?
Die ich gemacht habe? Also ich habe ja ganz, ganz viele Filme gemacht in dieser Zeit, so als rasende Reporterin durch Baden-Württemberg. Auch die Schweiz gehört mit zum Berichtsgebiet. Und ich habe einen Film gemacht über einen Holzschindelmacher. Ein Holzschindelmacher im Schwarzwald. Eine tolle Reportage, der wirklich von Hand diese Holzschindeln macht. Und der mich dann 20 Jahre später, glaube ich, oder 15 Jahre später, schrieb er mir eine Mail und hat gesagt, Sie machen doch jetzt Gartenfilme, können Sie nicht mal bei mir vorbeikommen?
Auch ein tolles Handwerk, wie die Schmiede eben, ja, die Sie besucht haben. Und Sie sind dann in Kriegsgebiete gegangen. Sie waren im Kosovo, Sie waren in Afghanistan. Was hat Sie dazu bewogen?
Ich finde Kriegs- und Krisenberichterstattung, ich war ja eine ganz junge Reporterin, ich fand das wahnsinnig spannend und wichtig, finde ich auch heute noch, ja, und das hat mich sehr gereizt. Ich hatte da auch überhaupt keine Angst, und da mich immer Menschen und andere Kulturen natürlich interessieren, habe ich gesagt, okay, da will ich hin. Und dann fing es mit dem Balkan an, und dann habe ich dort eben ein paar Reportagen gemacht, und dann bin ich tatsächlich damals 2002 nach Afghanistan gegangen.
Was haben Sie da? Da schienen die Taliban besiegt. Was haben Sie dort vorgefunden?
Na, das Land war in absoluter Aufbruchsstimmung. Also ich habe zwei Reportagen gemacht. Eine lange über Minenräumung, denn Afghanistan ist eines der meist verminten Länder der Welt, auch heute noch. Und habe dann eben aber auch einen Film gemacht über Frauen im Aufbruch. Und das war fantastisch. Ich habe junge Frauen porträtiert, die endlich wieder als Lehrerin arbeiten, oder ältere, die wieder als Lehrerin arbeiten konnten, und junge, die Journalistin werden wollten. Die sind dann mit Kameras ausgestattet, durch Kabul gelaufen, haben Reportagen gemacht. Das war ganz, ganz toll. Und ich hatte nicht eine Sekunde Angst, war vielleicht auch sehr naiv. Ich war viele Wochen dort, erstmal alleine, habe recherchiert, und dann kam das Team und wir haben Filme gemacht.
Gab es Situationen, die wirklich im Grenzbereich waren, die gefährlich waren?
Nein, also im Grenzbereich, gefährlich war es natürlich, auf dem Minenfeld zu stehen und da zu drehen und sich überhaupt bewusst zu machen, dass ich jetzt, wenn ich einen Schritt neben der markierten Linie laufe, dann kann es sein, dass es bumm macht und mein Fuß ist ab, ja. Das fand ich, das war natürlich sehr gefährlich, über Minenräumung überhaupt zu berichten. Allerdings muss ich sagen, wer bin ich denn? Denn die Menschen, die da stehen und die Minenräumung vornehmen, die laufen ja wirklich unter Lebensgefahr in diesem Job, ja.
Wenn Sie jetzt die aktuelle Berichterstattung über Afghanistan sehen, es ist wieder etwas ruhiger geworden. Ja. Ihre Kollegin Katrin Eigendorf berichtet regelmäßig, wurde gerade ausgezeichnet.
Großartig, ja.
Wie blicken Sie jetzt auf das Land?
Naja, also ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben natürlich die Tendenz, immer dann sehr, sehr viel zu berichten, und dann plötzlich macht's Peng und dann haben wir andere Dinge wieder im Fokus, und dann gerät es sehr schnell auch wieder so in den Hintergrund. Ja, darf natürlich nicht sein. Und Katrin Eigendorf, eine großartige Kollegin, sorgt mit ihren sehr eindrücklichen Stücken, unter anderem, es gibt auch viele andere Kollegen, die da sind, dafür, dass das doch irgendwie im Bewusstsein bleibt. Ja, aber natürlich ist es hochgradig frustrierend, wenn man, also gerade so wie ich, die ja damals da war, diesen Aufbruch erlebt hat, und jetzt denkt man, ja, und jetzt, ja, ist das jetzt komplett gescheitert? Kann man das sagen? Ja.
Da dachten Sie, als Hobbygärtnerin seien Sie per se nachhaltig unterwegs, und wurden dann doch sehr überrascht, fand ich interessant zu lesen, als Sie sich mit dem Thema Moora auseinandergesetzt haben.
Ja, tatsächlich ist es ja so, dass, also ich zumindest war da am Anfang ganz schön naiv, habe gedacht, wieso, super, ich bin doch Hobbygärtnerin, ich mache ganz viel für die Natur. Denkste. Ja, also es ist schon so, dass wenn wir uns Erde kaufen zum Beispiel, dann rate ich dazu, den Sack mal umzudrehen und das Kleingedruckte zu lesen. Und auf den meisten dieser Erdsäcke steht doch drauf 85% Hochmoortorf da drin. So, und wenn man sich dann damit befasst, was das überhaupt bedeutet, nämlich dass das die Abtorfung der Moore nach sich zieht, die dann eben unter anderem in diesen Erdsäcken liegen, dieser Torf, dann ist das kolossal verkehrt, weil Moore ein unfassbar wichtiger CO2-Speicher auf dieser Welt sind und wir die schützen müssen.
Machen wir uns gar nicht so bewusst. Neulich war die Meeresbiologin Heike Fester in der Sendung, und da war ich auch sehr überrascht, als ich hörte, Moore machen nur 3% der weltweiten Landfläche aus, speichern aber doppelt so viel Kohlenstoffdioxid wie alle Wälder der Erde zusammen. Sie schreiben das dann auch in Ihrem Buch und sind dann auch gleich ins Moor gefahren. Wo waren Sie?
Ich bin ins Moor gefahren. Ich war in der Diepholzer Moorniederung, habe da einen freiwilligen Trupp begleitet. Menschen, großartige Menschen, ganz unterschiedlich, Lehrerinnen, und dann war ein Maurermeister dabei, die ihren Urlaub damit verbringen, Moore zu retten.
Respekt.
Ja? Respekt. Finde ich ganz, ganz großartig. Entkusseln nennt man das. Und zwar haben Birken, samen sich sehr schnell auf Feuchtgebieten wie Mooren aus und entziehen dann dem Moor sozusagen die Feuchtigkeit. Das Moor muss aber nass. Und deswegen hat diese freiwillige Truppe in Gummistiefeln und mit Sägen bewaffnet irgendwie die Birken abgeschnibbelt. Ein Schweinejob, ganz ehrlich, ja. Den die aber hingebungsvoll machen, einfach weil sie versuchen wollen, Moore zu retten. Toll.
Jetzt ist es aber so, wenn wir in den Gartenhandel gehen, dann sehen wir die Tüten mit dem Torf. Mhm. Und sie haben gesagt, ja, meistens ist es dann letztendlich Torf drin aus dem Moor.
Ja, und also es gibt ein paar torffreie Anbieter, aber da muss man dann schon ein bisschen suchen, finde ich. Ja.
Und sie schreiben dann, von den 10 Millionen Kubikmeter Torf, die jedes Jahr in Deutschland verbraucht werden, nutzt der professionelle Gartenbau den Großteil. Mhm. Und sie sagen dann aber, die Kleinen können auch was leisten. Aber müsste man bei den Großen nicht erstmal anfangen?
Ich glaube, wir haben gar keine Zeit zu sagen, wir fangen erst bei dem an und dann da. Ja, wir müssen uns da breit aufstellen. Jeder Einzelne kann was tun, indem er bewusst auf torfhaltige Erde verzichtet. Zum Beispiel, jetzt muss man aber sagen, wenn ich jetzt irgendein Basilikum-Töpfchen mehr kaufe, dann ist da auch Torf drin. Und der professionelle Gartenbau, der nutzt ja Torf, weil Torf ist wie so eine weiße Fläche, da ist nichts weiter drin. Und dann kann man sozusagen ganz gezielt die Zusätze einsetzen, die man braucht, damit zum Beispiel die Gurke irgendwie gerade wird.
Also komme ich gar nicht drum rum, weil es überall verwendet wird.
Man kommt schwer drum rum. Man könnte jetzt natürlich sagen, wenn wir alle bereit wären, vielleicht für so ein Gemüse wie eine Gurke auch mehr auszugeben, dann hat auch der professionelle Gartenbauer die Chance oder Landwirt die Chance zu sagen, okay, dann habe ich mehr Ausschuss und dann versuche ich andere Wege. Es gibt ja auch Forschungsideen, wie man natürlich ohne torfhaltige Erde trotzdem Gartenbau betreiben kann oder Landwirtschaft, aber es ist ein Riesenthema.
Ist es denn vom richtigen Ende her gedacht, dass der Verbraucher da wieder als erstes gefragt wird? Müsste da nicht vornherein auch was anderes passieren?
Ich weiß nicht. Ich glaube, dass wenn wir wirklich bewusster einkaufen und damit anfangen, dann macht das was. Wir sehen es doch jetzt auch schon beim Fleisch. Ja, immer mehr und mehr Menschen sagen doch auch, ja, ich bin bereit, mehr für Fleisch auszugeben. Ja, ich möchte kein Fleisch aus der industriellen Erzeugung. Und genau das Gleiche ist es auch im Gartenbau. Es muss nur ankommen bei den Leuten.
Gucken wir denn so genau hin, welche Erde ist da gerade drin? Das wage ich zu bezweifeln.
Noch nicht, kommt aber. Ich finde, dass dieses Thema Bio und Nachhaltigkeit im Gärtnern massiv an Fahrt aufnimmt und finde das auch ganz großartig. Aber natürlich ist es für mich auch schwierig, wenn ich irgendwo ein Töpfchen in der Hand habe und ich möchte jetzt mir, was weiß ich, ja, eine neue Funkie kaufen, kann ich nicht sehen, ob die in torfhaltiger Erde gesetzt ist oder nicht.
Ein Thema wollen wir gleich noch angehen. Sie sind im Westteil Berlins aufgewachsen. Mhm. Der Blick auf die andere Seite, der hat Sie sehr geprägt. Wie würden Sie das zusammenfassen?
Ja, der hat mich sehr geprägt und wie sehr fällt mir eigentlich erst jetzt auf. Ja, jetzt bin ich 50 und denke darüber ganz viel nach. Also ich bin in einer Hochhaussiedlung groß geworden, die wirklich unmittelbar an dem Mauerstreifen stand. Wir sind sonntags, sind wir mit unseren Eltern den Mauerstreifen entlang spaziert, das war ganz normal. Und dann ist man auf so einen Hochsitz gegangen und die standen alle paar hundert Meter, konnte man da so raufklettern und in die Todeszone blicken. Also auch so ein absurder Zooblick im Grunde genommen, den wir uns da in den Osten des Landes erlaubt haben. Und da war dann eben die Todeszone, ja. Und da, dann haben wir immer gesagt, hey, da hinten bewegt sich jemand, ja, wird er jetzt geschossen, will einer fliehen? Und es war so absurd und dennoch so selbstverständlich.
Wie haben Sie den Mauerfall erlebt?
Da war ich 18 tatsächlich und ich stand am 9. November am Brandenburger Tor auf der Mauer. Menschen haben mich hochgehoben und wir sind uns in die Arme gefallen. Ich war hautnah dabei. War fantastisch.
Dann finde ich es ganz spannend zu lesen, wie Sie auch von westlicher Seite her sich selbstkritisch betrachten und sagen, ja, wir haben diesen arroganten Wessi-Blick und auch leider heute oft noch. In welcher Situation haben Sie es zuletzt erlebt?
Also ich sag's mal so rum, ich hätte mir nicht träumen lassen, damals, als ich mit 18 taumelnd und feiernd auf der Mauer stand und wir uns alle in den Armen lagen, dass wir über 30 Jahre später immer noch im Grunde genommen diese Unterschiede spüren und dass da noch was ist, was uns trennt. Das finde ich schon ein bisschen komisch. Ich merke immer, dass wenn mir Menschen begegnen, die einen ostdeutschen Dialekt haben, ordne ich die immer gleich in Sachsen ein zum Beispiel. Ja? Also ich meine, wie bescheuert ist das denn? Denn es gibt natürlich auch Thüringisch, ja, und Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, wobei die sprechen, glaube ich, irgendwie ein sehr gutes Hochdeutsch oder so. Ja, aber das ist so, das ist so absurd, dass dieses, ach so, der kommt aus dem Osten, dass das immer noch ein Thema ist. Ich kann jetzt nicht sagen, inwieweit das hier in Baden-Württemberg der Fall ist, aber in Berlin zum Beispiel höre ich, und das meine ich aber überhaupt nicht abfällig, aber ich höre natürlich, ob jemand aus dem ehemaligen Westteil kommt oder aus dem Ostteil, weil das Berlinerisch ein bisschen anders ist.
Ja? Wobei ich könnte unterstellen, dass wenn jemand irgendwo aus dem Norden kommt oder aus NRW und geht dann nach Süddeutschland, der sagt dann vielleicht auch erstmal, ach, das klingt für mich alles irgendwie gleich oder vielleicht sogar schwäbisch.
Ja, vielleicht ist das so. Ne? Kann sein, dass man das auch so nimmt. Aber ich, ich sage nur, ich bin unfassbar dankbar dafür, dass die Mauer gefallen ist. Und es ist toll, dass wir doch alle auch diese regionalen Unterschiede haben. Ich warne nur davor, immer zu sagen, ach so, das sind die aus dem Osten, ach so, das sind die aus dem Westen. Das ist ja umgekehrt, gibt's das ja genauso.
Na, drehen Sie denn gleichermaßen, wie wenn wir jetzt diese Unterscheidung noch machen, die es eigentlich gar nicht braucht, drehen Sie gleichermaßen in Ost wie West?
Na klar, ich drehe da, wo tolle Leute sind. Die gibt's überall.
Dem Schlusswort kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Sabine Platz.
Ich danke auch, herzlichen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.